Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin.
Hi, Tobias.
Andreas, ich brauche gar nicht viel zu sagen. Heute ist auch mal wieder Christoph mit dabei. Moin, moin, Christoph.
Ja, grüße euch zwei. Wunderbar.
Lange nicht mehr gesehen bei uns im Podcast. Bestimmt schon 2, 3 Monate her. Nimmt man mal dein Format bei uns Logistik auf den Punkt raus. Da warst du ja gerade vor kurzem erst zu hören. Wir haben dich eingeladen. Wir wollten mit dir mal wieder ein bisschen sprechen und wir haben uns als Topic heute die Retail-Thesen 2024 rausgesucht, worüber wir sprechen wollen. Da bist du nicht der Meinungsführer, hast aber auf jeden Fall mal wieder deutlich mehr Ahnung als wir und bringst uns da ein bisschen auf den Stand. Insofern freue ich mich, dass du da bist und wir darüber quatschen können. Wer Christoph noch nicht kennt, der hört unseren Podcast noch nicht besonders lange. Sollte aber unbedingt nochmal, ich glaube, 2 Jahre zurückhören. Da gibt es eine sehr komplexe Folge damals zu deinem Buch, was du geschrieben hast. Du arbeitest an der Technischen Hochschule in Nürnberg, bist Professor für Distribution und Handelslogistik. Das war auch damals das Buch, weswegen wir zu sprechen gekommen sind. Und seitdem hat sich das im Podcast so etwas frei von der Leber etabliert, dass wir dich regelmäßig hier mit drin haben. Und wir freuen uns sehr, dass du auch heute mit da bist.
Ja, ich ganz genauso. Ist jetzt tatsächlich eine lange Zeit her und ja, bezüglich Buch, da sitze ich gerade dran an der dritten Auflage. Also da werden quasi die neuesten Eindrücke gerade momentan ganz heiß verarbeitet.
Ja, sehr cool. Sind wir schon gespannt, wenn es dann kommt, was sich tut. Wir hatten ja damals schon gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig, die Geschehnisse in ein Buch zu packen. Es passiert sehr viel und seit Corona hat sich das Tempo nochmal verschärft. Wir wollen heute verschiedene Thesen in den Raum stellen und deine Meinung dazu hören. Wir fangen einfach mal an, würde ich vorschlagen. Erste These. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Media Shift treibt Convenience. Was sagst du dazu, Christoph?
Ja, ist eine meiner Lieblingsthesen tatsächlich. In den Vorträgen habe ich auch immer ein schönes Buch natürlich von einem riesengroßen Fisch, der gerade nach dem Köder schnappt. Das steht so ein bisschen stellvertretend für natürlich für eine alte Weisheit, wenn man so will, im Handel, ja, dass man sich halt extrem stark an den Kundenbedürfnissen ausrichten und orientieren muss. Die Frage ist natürlich immer, was sind denn jetzt die Kundenanforderungen, die wir eben heute haben? Und da stellen wir natürlich alle fest, dass sich die Kundenanforderungen doch mit rasanter Geschwindigkeit irgendwie verändern. Das heißt, letztendlich muss ich irgendwie immer wieder, ja, wie soll man sagen, einen neuen Köder, einen neuen Wurm definieren, damit ich irgendwo meinen Kunden dann auch gewinnen kann oder halten kann. Und Media Shift treibt Convenience. Dahinter steht natürlich der absolute Megatrend, den wir in allen Handelsbereichen spüren: Convenience, Convenience, Convenience. Und die ist natürlich maßgeblich getrieben durch ein total verändertes Konsumverhalten in Bezug auf Medien. Ja, wenn man sich mal so ein paar Zahlen auch der jüngeren Generation vor Augen führt, wir reden ja immer viel über die Generation Z und die Nachfolgegeneration Alpha. Ja, dann haben die einfach ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten als wir, ihr wahrscheinlich auch und ich erst recht. Das ist ja eine Gruppe, die mittlerweile, ja, 13, 14% der Bevölkerung in Deutschland ausmacht und die auch schon mehr als 30% des Bruttoarbeitseinkommens erwirtschaftet und was die Mediennutzung anbetrifft, halt vollkommen digital lebt. Ja, die nutzen im Durchschnitt am Tag circa 5 Stunden digitale Medien. Ich habe ja hier zwei Gen Z-Kinder zu Hause, die schauen überhaupt kein analoges Fernsehen mehr, sondern die konsumieren vollständig digital. Die schauen sich halt, oder wir schauen uns vielleicht im analogen Fernsehen ein Fußballspiel an. Die schauen sich in ihren digitalen Apps an, wie Leute beispielsweise FIFA PlayStation zocken. Ja, im Prinzip ist es nichts anderes, aber die Art und Weise des Konsums oder das Medium ist eben ein anderes, ne? Und ich finde, eine Zahl ist immer ganz prägnant. Es gibt ja viele Studien dazu, aber dass die jüngere Generation eben bis zu 200 Mal am Tag aufs Handy schaut. Ja? Wenn man mal Schlafzeiten abrechnet, dann kommt man so ungefähr auf alle 5 Minuten einmal aufs Handy schauen. Ja? Das heißt also, diese Convenience, die dadurch entsteht, dass ich eben soziale Medien und vor allem mein Smartphone nutze, dass im Übrigen fast 80% der Generation Z als das prägendste Element ihres Lebensalltags einschätzen, ja, dann erkennt man eben daraus, dass diese On-Demand-Haltung, die eben viele haben, alles sofort verfügbar zu haben, dass das sich natürlich massiv auf alle Beziehungen zu Endkunden und auch zu Businesskunden eben entwickelt. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Interessant ist ja, dass wir die Generation Z immer nur als Käufergruppe sehen. Das ist sicher falsch. Sie sind natürlich auch Mitarbeiter auf der einen Seite und aber auch Entscheider auf der anderen Seite. Ja, das heißt, die entscheiden möglicherweise, welcher Händler in der B2B-Beziehung in Anspruch genommen wird. Das heißt, die haben eben eine ganz andere Anforderung, dann eben auch der Auftragsabwicklung und auch der Kundenansprache in Bezug auf ihre Lieferanten wiederum. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass dieser Convenience-Gedanke eben nicht nur ein reiner B2C-Gedanke ist, sondern eben auch ein B2B-Gedanke.
Okay. Also ich verstehe das so, dein Blick ist da schon auf dem Horizont auch mit Jahren in die Zukunft gerichtet, was so die Entwicklungen angeht. Weil ich vom persönlichen Gefühl hätte ich bis vor 2 Jahren gesagt, jo, unterschreibe ich. Und jetzt spürt man aber teilweise, wenn das Thema, also als die Zinsen gehoben wurden, als es der deutschen Wirtschaft nicht mehr ganz so toll ging, haben ja doch viele Startups, die versucht haben, Convenient-Artikel anzubieten, eine massive Bremse erlebt oder wirklich auch teilweise Schwierigkeiten erlebt. Also wenn du so Online-Vertrieb für Arzneimittel oder was auch immer anguckst, das sind zumindest, also ich, das ist jetzt nur subjektiv, mit Blick auf Börsenwerte auch, zum Beispiel HelloFresh oder die ganze Godzilla-Food-Delivery-Szene, die haben doch gespürt, dass der deutsche Kunde, jetzt ist aber der ganze deutsche Kunde und nicht nur die Generation Z oder Generation Alpha, dass die relativ schnell, wenn der Geldbeutel eng wird, dann doch wieder den Weg zum klassischen LEH wählen, wo die Butter eben 20 Cent günstiger ist. Oder sagst du, das hat mit der Betrachtung von dir wenig zu tun?
Na, ich glaube, das muss man tatsächlich differenziert betrachten. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ist tatsächlich so ein übergeordneter Trend, also eher so eine Art Metatrend, wenn man so will, der sich eben auch auf alle Lebensbereiche auswirkt. LEH ist natürlich, oder Lebensmittel online, ist ein sehr spezifisches Thema, wo wir natürlich eine totale Überhitzung gehabt haben, auch bedingt durch die Corona-Zeit, ja, wo Investorengelder, ähnlich wie sie jetzt im Moment in KI-Startups fließen, eben eine Zeit lang extrem stark in Online-Lieferdienste geflossen sind. Das hat sich jetzt alles, was man ja auch vorhersehen konnte und ich auch immer gesagt habe, dass sich der Markt jetzt massiv konsolidiert, ja, durch Ausscheiden, durch Übernahmen, durch Geschäftsschließungen und Ähnliches, weil das natürlich nach wie vor ein Segment ist, auch umsatzbezogen, das in der Gesamtbetrachtung, das wird immer vergessen, so gut wie keine Rolle spielt. Ja, also das Food Online macht weniger als 5% im Moment des Lebensmittelhandels aus. Also es ist nach wie vor ein Nischensegment, vor allen Dingen in Deutschland. Ja, da haben wir spezifische Voraussetzungen, was die Supermarkt- oder Filialdichte eben auch anbetrifft. Und man darf nie vergessen, dass natürlich solche Veränderungen, wenn sie denn da angeschoben werden durch solche Spieler, und das muss man ja sagen, das Bedürfnis, in 15 Minuten Lebensmittel zu bekommen, das hatte niemand vorher, bevor Gorilla uns nicht gesagt hat, dass wir dieses Bedürfnis haben müssten. So etwas zu verändern, dauert eben unter Umständen sehr lange Zeit. Und vielleicht noch ein Punkt. Ganz klar ist auch, dass die natürlich alle mit wahnsinnig viel Investorengeldern und Wagniskapital in die Märkte gegangen sind und einfach nie kostendeckend gearbeitet haben. Ja, die Modelle, die das von Anfang an gemacht haben, die sind eher evolutorisch aus sich selbst heraus gewachsen, wie zum Beispiel Picknick, ja, die das Geschäft ja anders definieren und die es so clever gemacht haben, dass sie die Logistik eben als von vornherein als wesentlichen Bestandteil ihrer Strategie gesehen haben und das gesamte Geschäft rund um Logistik eben auch aufgebaut haben. Ja, das ist ähnlich wie vor 30 Jahren IKEA das gemacht hat. Das war ein logistisches Geschäftsmodell, ja. Und das haben die Spieler sich ja völlig falsch gemacht, ne? Von vornherein ohne Liefergebühren und Sonstiges in den Markt reinzugehen, später den Kunden dran zu gewöhnen, dass er plötzlich was bezahlen muss für die Lieferung, das funktioniert meistens nicht. Also deswegen glaube ich, das ist ein bisschen anders zu sehen. Das sind dann wirklich auch, und da bin ich völlig bei dir, segmentspezifische Entwicklungen, ja, die meistens andere oder viel mehr Einflussfaktoren haben. Wir würden dann vielleicht akademisch sagen, das sind so multikausale Einflüsse irgendwo, die man jetzt nicht unbedingt an einem Megatrend dann auch festmachen kann. Aber unabhängig davon, das ist völlig unbestritten, steigt das Bedürfnis nach Convenience.
Das ist ein guter Punkt mit den Liefergebühren, die du gerade, was du gerade gesagt hast. Ne? Man merkt, ich weiß gar nicht, wo ich es vor kurzem gelesen habe, aber die Online-Shops werden ja streckenweise auch aus rechtlichen Gründen ja mehr dazu angehalten, halt eben dann auch Versandgebühren zu berechnen oder sie zumindest auszuweisen. Ne? Und das hat aber jetzt letzten Endes auch 10, 15 Jahre gedauert. Bis das soweit ist, und das hält halt eben kein Geschäftsmodell durch, was in der Niedrigzinsphase mit Geld vollgepumpt wurde.
Insofern, das ist so, ja. Ja. Ich meine, wir sehen es bei den Retouren, wenn ich das noch ergänzen darf. Da, das ist ja auch so ein spezifisches Feld, wo die Online-Händler ja immer gesagt haben, die gehören sozusagen zum Geschäftsmodell natürlich dazu, und auch eine kostenlose Retoure. Du zahlst auch nicht, wenn du in den Filialhandel dir die Hose anprobierst, dann zahlst du auch nicht dafür. Also warum sollst du für eine Retoure bezahlen? Das war lange Zeit ein Argument. Und jetzt stellen wir fest, dass so der ein oder andere ganz langsam und vorsichtig versucht, H&M ist so ein Beispiel, erst mit 99 Cent, dann mit 1,99 Retourengebühren wieder einzuführen und so ganz langsam den Kunden zu sensibilisieren. Aber das ist natürlich ein Balanceakt, der auch nach hinten losgehen kann. Also da haben natürlich die ganz großen Online-Händler andere Quersubventionierungsmöglichkeiten als ein kleiner spezifischer Shop oder auch als ein Filialist eben auch. Ja. Und das ist aber für den Kunden unterm Strich schwer zu akzeptieren. Und mein Convenience heißt natürlich jetzt nicht zwangsläufig, dass jeder gleichzeitig auch nicht bereit ist, für eine bestimmte Art von Convenience zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft ist zwar sehr gering ausgeprägt in Deutschland, für jegliche Art von Services. Ja. Es ist ja immer das Argument, du zahlst für einen Kaffee bei Starbucks, bezahlst du erheblich mehr als für einen Postversand von Garmisch-Partenkirchen nach Kiel. Ja. Aber trotz alledem heißt es natürlich totale Convenience, Einfachheit der Auftragsabwicklung, Bequemlichkeit ist einfach extrem wichtig bei Kunden, und eine möglichst schnelle Inanspruchnahme und schnelle Verfügbarkeit. Ne? Das sind nach wie vor Trends, die wirklich anhaltend sind und die, wo ich jetzt auch keine echte Umkehr sehen würde.
Sehr cool, vielen Dank. Kommen wir zur zweiten These. Ich habe mir dahinter so ein bisschen das Zitat von meinem Freund Robert Habeck reingepackt, der zu den Konjunkturkennzahlen sich da, glaube ich, etwas... Na, vielleicht ist er auch einfach nur falsch dargestellt worden, aber nennen wir die These mal, das Wachstum ist nicht weg, es ist nur woanders. Was hast du dazu zu sagen?
Muss ich jetzt mal gegenfragen, was hat denn Herr Habeck dazu gesagt?
Na, Herr Habeck hat doch im Zuge der deutschen Wirtschaft gesagt, der deutschen Wirtschaft geht gar nicht so übel, die Zahlen sind nur schlecht oder irgendwie sowas im übertragenen Sinne.
Ja, das würde ich dann tatsächlich nicht teilen, da sind wir nicht so auf einer Linie, überrascht mich jetzt aber auch nicht. Also Wachstum ist nicht weg, ist nur woanders. Kann man vielleicht anhand von ein, zwei Zahlen ganz gut erklären. Wenn man erstaunlicherweise, wenn man sich die Zahlen aus dem letzten Weihnachtsgeschäft anschaut, dann wird es ein bisschen offensichtlich. Da war es so, dass die Cap-Dienstleister Zuwächse hatten in den Sendungsmengen. Ja? In dem klassischen Vorweihnachts- und Weihnachtsgeschäft waren es irgendwie 6-7%, glaube ich, an Wachstum, die sie gehabt haben. Gleichzeitig hat aber dann der Online-Handelsverband doch ein deutliches Minus der E-Commerce-Umsätze eben veröffentlicht. Ja, also das, und da stellt man sich schon zunächst einmal die Frage, wie passt das zusammen? Ja, weil natürlich CAP, B2C, CAP maßgeblich mit Online-Handel zusammenhängt. Und eine Erklärung ist die, Andreas, du hast es vorhin schon mal angedeutet, ja, der Kunde ist irgendwie preisbewusster geworden. Das heißt, die Warenkörbe sind geringer, ja, schaut also eher auf günstige Produkte, was am Ende weniger Umsatz bedeutet. Die zweite Erklärung ist natürlich auch, dass vermutlich einige Spieler neu ins Spiel gekommen sind, die man zahlenmäßig noch nicht so auf der Liste hat. Und da sind wir relativ schnell bei den Shein's und Temus und AliExpress und wie sie alle heißen, also den chinesischen Online-Plattformen, die natürlich massiv wachsen. Das ist dann nicht Wachstum, was in dem Sinne in Deutschland stattfindet, ne, wie Herr Habeck das so formuliert, sondern das Wachstum, was irgendwo ganz anders stattfindet. Und wenn man sich die großen Plattformen anschaut, dann sind die ja, die meisten zumindest, relativ stabil, trotzdem durch das verhältnismäßig schlechte Handelsjahr 23 durchgekommen. Also Amazon hat stabile Zuwächse gehabt trotzdem und hat sich relativ gut wehren können, sage ich mal, gegen diesen allgemeinen Trend der Kaufzurückhaltung. Und die chinesischen Shopping-Apps gehen quasi durch die Decke, allen voran Temu mit den extrem steigenden Sendungsmengen eben auch. Währenddessen natürlich andere, wenn man jetzt auf die Bilanzen von Otto schaut, ne, die waren relativ enttäuschend jetzt für das letzte Jahr. Aber deswegen kann man nicht pauschal sagen, da ist kein Wachstum mehr, sondern Wachstum findet offensichtlich bei spezifischen Spielern in besonderen Segmenten statt, aber leider eben nicht in der Fläche und vor allen Dingen auch für diejenigen, die sich vermutlich eben nicht so beweglich zeigen und ja, sag mal, das Kundenbedürfnis offensichtlich nicht so ansprechen.
Können wir jetzt auch sagen, Direct to Customer ist der neue Discount, ne? Also weil der Discount ja 2009, 2010 in der damaligen Krise ähnliche Zuwächse und Zuläufe erlebt hat und massiv angestiegen ist. Und das, also wie du schon mal gesagt hast, das ist halt der Weg, der günstigsten Kosten gewinnt. Also wer die günstigste Preisstruktur hat und wer vielleicht auch, jetzt weiß ich nicht, wie es bei Temu und so ist, aber ich vermute mal, die haben Wachstumsstrategien, die nicht den Ertrag nach vorne stellen, sondern wirklich das Umsatzwachstum und das Etablieren oder vielleicht sogar das Konkurrieren mit lokalen Angeboten.
Ja, ganz klar. Also mein Temu ist natürlich ein besonderer Player in der ganzen Diskussion. Ja, es gibt da wahnsinnig viele Zahlen. Die deutschen Zahlen sind nicht ganz so gut. Die beste Datenbasis kommt eigentlich von den Analysten in den USA. Die beschäftigen sich offensichtlich schon länger und auch intensiver mit den Entwicklungen von Temu. Man geht davon aus, dass die so in diesem Jahr, also 24, irgendwo sich ein Marketingbudget geben zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist natürlich brutal viel und putten natürlich davon 80-85% im Social-Media-Bereich. Ja, das heißt, da ist natürlich der Mutterkonzern Pinduoduo auch zu Hause, ne? Die machen auch 80% ihrer Umsätze im Social-Commerce oder mit Social-Media-Marketing. Das können die, beherrschen die natürlich perfekt. Da steht dann eher, so sagen es die Analysten in den USA, sagen sie so, sie rechnen so mit einem 6-Jahres-Plan, ja, bis Temu dann wirtschaftlich tragfähig wirklich ist, eigenständig. Amazon hat ungefähr 10 Jahre gebraucht. Also das ist sozusagen nochmal ein bisschen anderer Speed eben, der dahinter steht. Aber es ist eben dieses, was wirklich neu ist an dem Modell, da sind eigentlich 2 Punkte meines Erachtens. Das eine ist tatsächlich die Art und Weise der Kundenansprache, die ja sehr auf Gamification eben setzen. Das ist, glaube ich, diesen Ansatz gab es und gibt ihn auch so in der Form nicht vergleichbar in Europa und auch nicht in den USA. Und das zweite ist sicherlich das Logistikmodell, eben dieses typische, ja, wie sagt man, cut out the middleman oder andere sagen Factory to Consumer oder Manufacturer to Consumer. Also tatsächlich, ja, wir sagen dann immer, wir sprechen immer von dem sogenannten Seller-Playbook, ja. Also die sind nicht nur auf den Kunden stark ausgerichtet, sondern die versuchen natürlich auch den angedockten Herstellern und Händler die Logistikabwicklung maximal einfach zu machen. Ja, also wir könnten es jetzt salopp sagen, du produzierst und bringst deine Produkte in eins der 10, 12, 15 Fulfillment Center in China und die machen den Rest für dich, ja. Und wenn man das jetzt so wiederum vergleicht mit dem Playbook von Amazon, dann ist es ein ganz anderes. Da gibt es viele Einschränkungen und viele Vorgaben, die eben Lieferanten, die da Fulfillment bei Amazon FBA nutzen wollen. Also es ist ein bisschen andere Herangehensweise. Und das kann man sich sicherlich mal anschauen. Ja, also bin immer dafür, dass man nicht von diesen, also dass man natürlich kritisieren darf. Da gibt es auch sehr, sehr viel zu kritisieren. Aber auf der anderen Seite sollte man, wenn man clever ist, eigentlich eher darüber nachdenken, was machen sie denn eigentlich besonders gut und was können wir vielleicht mit unserem Wertekanon übertragen, davon lernen. Und das ist, glaube ich, eher der richtige Weg.
Okay. Ich hab mich gerade am Wochenende relativ viel mit der Temu-App beschäftigt und genau das, was wir gerade auch gesagt haben, ne? Also dieses Thema der Versandkosten. Bei Temu hast du echt eine ganz kleine Hürde, wo du drüber springen musst. Ne? Und das, was du sagst, Gamification habe ich jetzt so nicht erkannt, aber das, was du danach gesagt hast, mit diesem, dass die Fabriken halt eben dann speziell für gesonderte Aktionen dann halt eben produzieren und sagen, hier produzieren wir davon 10.000 Stück und ich bringe die schon an Mann, das merkst du mega in der App. Ne? Also jetzt am Wochenende lief irgendeine komische Aktion, wo also von einer, nehmen wir das mal, einer sehr bekannten Marke ähnlichen Kleidung halt eben dann vertickt wurde. Und das ging also komplett durch den Feed durch. Ne? Das fing also bei Schuhen an, das ging bei T-Shirts und so weiter und so weiter. Und du konntest dir da also wirklich für ein Apple und ein Ei konntest dir irgendwas zusammenklammbüstern. Und ich glaube, bei 22 Teilen hast du dann irgendwie noch 100 € Rabatt bekommen oder sowas. Ne? Und genau. Wenn du da halt eben dann, was wir gerade gesagt haben, einerseits reinnimmst, der Deutsche guckt so ein bisschen, alle Generationen gucken so ein bisschen auf das Geld, ne? Und dann halt eben dieses Rumbauen um die Logistik, ist das also schon relativ genial. Kann ich echt nur jedem empfehlen, sich das Temu mal runterzuladen und sich damit ein bisschen zu beschäftigen, weil das ist ein anderes Geschäftsmodell, so wie du es sagst.
Ja, das ist halt in dem Sinne anders. Also wie gesagt, die Kundenansprache ist schon, du drehst an irgendwelchen Glücksrädern und wenn du die Produkte deinen Freunden weiterempfiehlst, kriegst du noch irgendwie einen Rabattcode dafür. Also das ist schon ein bisschen anders. Aber was man natürlich positiv sagen muss und feststellen muss, ist einfach, die haben eine wahnsinnig hohe Datenkompetenz und arbeiten halt mit diesen Daten dann eben auch. Und das ist sicher ein ganz wesentlicher Vorteil, ähnlich wie bei Shein im Übrigen, ja, die ja auch aus ich sag mal, klassischerweise eben mit Conversion Trends arbeiten und eben Nutzereingaben aus Suchfeldern eben verarbeiten und daraus dann am Ende eben auch neue Produkte über Creator bauen lassen und die dann eben nicht, wie wir so aus der Bekleidungswelt, aus anderen Bereichen eben kennen, nicht in großen Losen produzieren, sondern eben sehr kleine Batches produzieren, die sie dann schnell in den Markt bringen und dann schnell darauf reagieren, wenn die eben auch gefragt sind. Ja, und dann eben auch dann logischerweise über diese Lieferantenstruktur unglaublich stark skalieren können. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied, wo alle sicherlich ein bisschen neidisch drauf schauen. Natürlich mit allen möglichen negativen Preisen, die man sozusagen nicht sieht, ja, aber die man natürlich bezahlen muss. Das heißt, Druck auf Lieferanten, Abhängigkeiten, Qualitätsmängel, das Thema Umwelt und Umweltschutz mit soziale Themen. Also da hängt natürlich eine ganze Menge mehr dran, was so in der Form in Europa als Businessmodell natürlich nicht umsetzbar wäre mit unseren Regularien hier. Ja, das muss man auch ganz klar sagen.
Aber ist natürlich schon spannend, wenn die Konkurrenz dann zu einem Händler besteht, der 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate im Voraus seine Ordermengen für den Monat platzieren muss mit Größenangaben und allem drum und dran. Na, da ist die Reaktionszeit natürlich in Monaten und Halbjahren bemessen, wo du jetzt ja eher von Wochen sprichst, oder?
Ja, also man bei Temu sagen zumindestens, oder hört man aus der Branche heraus, die haben also eine Time-to-Market, also Zeit von der Idee bis zum Verbringen eines Produktes in den Markt von 2 Wochen. Ist so, ja, also das ist halt schon echt, jetzt könnte man in der Jugendsprache sagen, echt krass, ja. Also ja.
Okay, These 3. Und die nimmt das Ganze sogar noch ein bisschen auf. Preis, Convenience, Relevanz werden den Handel in den nächsten Jahren gnadenlos treiben. Zwerge gehen, die Mäuse bleiben.
Ja, sehr schön. Die Zwerge gehen, die Mäuse bleiben. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte, die Mäusestrategie für Manager? Kennt ihr das? Das ist, ich glaube, von Kenneth Blanchard, ein kleines Büchlein, das beschreibt halt so eine kleine Story, wo eben Mäuse und Zwerge, die sitzen alle zusammen in einer Höhle, essen alle vom gleichen Käse und eines Tages ist der Käse zu Ende. Ja, und die Zwerge sitzen da und lamentieren rum, warum es keinen Käse mehr gibt und wie schlecht das Leben ist. Und die Mäuse ziehen halt los und haben sich schon Gedanken gemacht, wo der neue Käse liegt. Und so ein bisschen ist es so, ja, dass man einfach, also es ist eine Strategiestory, wenn man so will, die eben auch zeigt, man muss sich eben den veränderten Rahmenbedingungen stellen und man muss natürlich relativ flexibel heutzutage reagieren können auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse und auch auf unterschiedliche Rahmenbedingungen, die eintreten. Und Hintergrund ist eben auch, wenn man jetzt am Ende versucht zu sagen, was muss denn eigentlich ein Händler heute können, um erfolgreich zu sein, dann sind es eigentlich immer drei Bausteine meines Erachtens. Das ist immer, du musst natürlich eine hohe, sag mal, Sortimentskompetenz haben, nach wie vor, und tatsächlich auch eine gute Preisstrategie haben. Das ist sicher ein Block. Der zweite Block ist eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, eine starke Ausrichtung auf Convenience und Service, ja, über alle Kanäle hinweg. Und das dritte ist, das ist vielleicht sogar im Moment das Wichtigste bei sag mal, Reallohnverlusten in solchen Zeiten. Du musst halt relevant sein über alle Kanäle. Das heißt, du musst die Kanäle bespielen, in denen deine Kunden sind, und dort musst du eine gewisse Relevanz haben. Als Marke entweder oder als Händler musst du wahrgenommen werden. Und ich glaube, das Thema Relevanz ist wahrscheinlich das, was für die meisten der Killer ist, weil sie einfach aus Kundensicht überhaupt keine Rolle mehr spielen, irrelevant sind. Ja, es trifft die unglaublich vielen Stationärhändler und kleineren Handelsformate. Es trifft aber auch den einen oder anderen Online-Händler oder die eine oder andere Plattform, die aus Kundensicht aus unterschiedlichen Gründen einfach keine Rolle mehr gespielt hat. Ja, und ich glaube, diesen Dreiklang, den muss man beherrschen. Und den muss man nicht nur in der B2C-Welt beherrschen, sondern den muss man auch zunehmend in der B2B-Welt beherrschen. Ja, da wird es möglicherweise gerade das Thema Convenience und Service, was ja tatsächlich nach meinen Erfahrungen im Großhandel häufig sogar noch stärker ausgeprägt ist als im B2C-Handel. Ja, wird das aber weiter unter Druck stehen, weil natürlich die großen Spieler, alle wie sie da sind, bei einem, ich sag mal, ich will nicht sagen ausgereiften B2C-Markt, aber einem langsamer wachsenden B2C-Markt, jetzt natürlich für sich neue Felder erschließen. Und das kann man machen durch Internationalisierung, oder das kann ich machen, indem ich in andere Geschäftsbereiche gehe. Und da liegt natürlich B2B sehr nah. Ja, das, wenn man ein paar Beispiele sieht, Zalando hat gerade die neue Unternehmensstrategie veröffentlicht, und ein wesentlicher Baustein ist das B2B-Geschäft. Ja, was eigentlich bei Zalando keiner so richtig auf der Uhr hat, ja. Wenn man sich Alibaba anschaut, ja, die jetzt mit Wer liefert was, also der Visible Group in Europa zugekauft haben, die das eben zu einer maßgeblichen B2B-Plattform entwickeln wollen. Amazon, die sicher weiter das Thema B2B pushen werden, ne, wo sie still und heimlich sich in dem Bereich von Standardartikeln zu einem der Marktführer eben aufgemacht haben. Ja, also das heißt, das wird auch für den mittelständisch geprägten B2B-Handel zunehmend eine große Herausforderung werden, sich diesen Dreiklang aus Preis und Sortiment und Convenience und Service und vor allen Dingen Relevanz am Ende eben auch sich dem zu stellen. Und das wird eine große Aufgabe werden.
Okay, weil du über die Bündelung der zwei Kanäle dann wieder die Volumen erreichst, um doch wieder Relevanz zu haben, vermutlich auch, ne? Und
ja.
Das wäre dann auch für mich so zu mitnehmen. Wir müssen jetzt nicht viel darüber diskutieren, ob in 3 Jahren die Generation Set sich so und so verhält. Wir müssen eher daran arbeiten, unsere Anpassungsgeschwindigkeit an sich ändernde Rahmenbedingungen zu verbessern, und dann kommen wir mit allem zurecht, was sich ergibt. Wäre dann so ein Fazit.
Ja, ja, definitiv. Vielleicht noch ein Punkt. Also der B2B-Handel funktioniert ja häufig immer noch sehr stark über den Außendienst und den Vertrieb von Leuten draußen. Das ist auch gut. Da sind langjährige Beziehungen auch entstanden. Jetzt haben wir aber natürlich auch Generationen, die natürlich auf der Kundenseite der B2B-Händler nachwachsen und die möglicherweise auch andere Vorstellungen davon haben, wie man Geschäfte konvenient in Anspruch nimmt. Also wenn ich jetzt an den Elektro-Großhandel beispielsweise denke, dann kommt da bei deren Kundschaft jetzt eine Handwerkergeneration, die anders sozialisiert ist mit sozialen Medien, ja, und die auch was die App- und Tablet-Nutzung und die Kurzfristigkeit der Bestellungen und Ähnliches möglicherweise noch extremer ist als die Vorgängergeneration. Und dem musst du dich einfach als Händler stellen, dass du in der Lage bist, diese Kanäle auch zu bieten und auch durchgängig zu bieten, ja, dass du wirklich deine Filialen, deinen Online-Shop und auch deinen Vertriebsmitarbeiter, dass die alle irgendwie miteinander vernetzt sind, dass die alle über die gleichen Preise und über das gleiche Sortiment sprechen und über die gleichen Lieferservices sprechen. Das ist eine große Herausforderung, ne? Ich glaube, da sind wir in vielen Bereichen noch in geschützten Bereichen, die so über die Jahre hinweg gewachsen sind, aber die so langsam aufbrechen. Und deswegen kann ich nur sagen, nicht nur jeder B2C-Händler braucht eine Logistikstrategie, sondern vor allen Dingen auch jeder B2B-Händler.
Okay. Vierte These haben wir aufgeschrieben, Sourcing wird vielfältiger. Und dahinter versteckt sich ja so ein Stück weit die Geschichte der letzten 3, 4 Jahre. Wir haben es in dem Podcast sicherlich bis zum Erbrechen besprochen, sei es also während der Corona-Zeit, wo wir also China nicht in der Lage war, Ware zu verschiffen, wo gesperrt wurde, wo dies, das, jenes gemacht wurde und wir in der Logistik ganz viel darüber gesprochen haben, oh, um Gottes Willen, das kann ja so nicht weitergehen. Wir betreiben jetzt Nearshoring und hast du nicht gesehen und wir fahren mit dem Zug und mit dem Zug fahren wir am besten durch Russland und 2 Jahre später haben wir dann also in Russland sanktioniert im Krieg. Dann stellt sich irgend so ein Ola Khan dann noch im Suezkanal zu. Dann fangen also in Israel der nächste Krieg an. Jetzt brauchen wir gar nicht so weit gucken. Ganz am Ende müssen wir nur darauf schauen, wer gerade alles streikt und letzten Endes dann halt eben auch in gewisser Weise unser Sourcing, unsere Wirtschaftswege da beeinflusst. Wenn ich sage, Sourcing wird vielfältiger, was sagst du mir dann?
Ja, definitiv. Also ich glaube, eine Antwort aus den ganzen Krisenherden der letzten Jahre waren meines Erachtens in der Wahrnehmung 2, 3 Dinge. Das eine war definitiv die Reaktion mit mehr Fokus auf Risikomanagementsysteme in Unternehmen. Das heißt, dahinter steckt vor allen Dingen Transparenz zu gewinnen. Ja, da hat sich ja auch ein eigener Markt fast schon entwickelt von Unternehmen, die eben vermeintlich oftmals, aber dann eben auch versprechen, dass sie eine durchgängige Transparenz des gesamten Supply Chain Netzwerks sicherstellen können, einfach um reagibel zu sein und schnell Optionen eben eingehen zu können. Das zweite war sicherlich Bestandsaufbau. Das war so die zweite Konsequenz, wo mein Eindruck und ich glaube auch so die ersten Zahlen eher zeigen, dass das wieder zurückgeht. Ja, also so ein bisschen so nach dem Motto, also das Schmerzgedächtnis drücke ich jetzt mal zur Seite, was da alles gewesen ist. Wir fahren die Bestände wieder runter, einfach in einer Zeit, wo es um Kostenreduzierung und Effizienz geht, eben eine ganz beliebte Maßnahme. Und das Dritte ist sicherlich die Entwicklung weg von singulären Lieferantenbeziehungen hin zu multiplen Lieferantenbeziehungen. Das heißt tatsächlich, mehr Alternativen aufzubauen, kurz-, mittel- und langfristig, die ich dann in Anspruch nehmen kann, wenn die andere Alternative eben nicht lieferfähig ist, aus welchem Grund auch immer. Ja, also ich glaube, das ist schon etwas, was man deutlich erkennen kann. Nearshoring, haben wir auch schon viel darüber diskutiert, auch in anderen Formaten, ist natürlich eine Antwort auf diese kriselnden Rahmenbedingungen. Aber man sollte natürlich jetzt nicht den Fehler machen und denken, Nearshoring heißt, wir holen alles wieder nach Europa zurück oder alles wieder nach Deutschland zurück. Das ist natürlich ein völliger Trugschluss, der ja auch oft in der Politik irgendwie vermittelt wird, ja, dass wir müssen das jetzt alles wieder zurückholen. Erstens werden wir das nicht machen, weil trotzdem die Lohnkosten in Deutschland in vielen Bereichen noch viel zu hoch sind. Nearshoring aus deutscher Sicht würde dann eher Nordafrika betreffen oder Südosteuropa betreffen oder Osteuropa betreffen. Im Moment boomt beispielsweise ein Land wie Polen, ja, wo jetzt tatsächlich einige Produktionen, aber auch Logistikabwicklungen weiterhin verlagert werden. Also das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, selbst wenn wir die erste Stufe oder vielleicht auch die zweite Stufe wieder näher an die Absatzmärkte verlegen, dann sind wir trotzdem noch in vielen Bereichen massiv abhängig von der Urproduktion und den Rohstoffen. Denn die sind nach wie vor genau in den kritischen Ländern, von denen wir eigentlich unabhängig sein wollen. Ja, sprich, das sind dann einige afrikanische Länder, das ist China nach wie vor in vielen Bereichen. Also das ist auch ein Trugschluss, der gemacht wird. Ne? Und noch ein Punkt, ich habe es die letzten Tage noch gelesen, auch zu diesem De-Risking, ne, das hat ja Frau Baerbock mal in den Raum gestellt, ne, also dieses unabhängig machen und Risiko reduzieren von China vor allen Dingen. Das Jahr 2023 war das Jahr mit den höchsten Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China. Ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der politische Wille, ob der wirklich schon in der Wirtschaft angekommen wird oder ob man dem in der Wirtschaft wirklich folgt. Ja, also insofern, es ist so, ganz klar ist natürlich Veränderung in der Globalisierung im Sinne von Nearshoring, Das sind Entwicklungen, die wir in den Mengen und in den Güterflüssen erst langfristig erkennen werden, ne? Bis die wirklich mal quantifizierbar sind, wo wir dann sehen können, reduziert sich denn dadurch wirklich das weltweite Warenvolumen? Im Moment ist es noch nicht wirklich erkennbar, ne? Also das muss man einfach so festhalten. Aber um auf deine These zurückzukommen, Tobi, ja, das ist eine Antwort und die wird es auch bleiben, ne? Ich glaube, dass wir langfristig mehr in Alternativszenarien mit Alternativlieferanten denken müssen.
Also was mir dazu noch einfällt, ist, man muss ja auch gucken, wie lange haben sich diese Strukturen aufgebaut, die wir hier heute erleben, ne? Wo du sagst, 2023 Peak.
Genau, ja.
Dass China uns beliefert, hat sich über 30, 40, 40 Jahre ungefähr wahrscheinlich aufgebaut, würde ich mal so schätzen. Und der politische Wunsch ist jetzt geäußert, wobei sich noch gar nicht alle einig sind, ob sie dem folgen wollen. Ja? Und dann wird es auch nicht innerhalb von Monaten gehen, dass man solche Strukturen mit Investitionen in, wie du sagst, also wo stehen die Ölraffinerien, wo werden die Rohstoffe gesourced, erst verarbeitet, welche Amortisationszyklen stecken hinter diesen Fabriken? Das sind ja häufig Dekaden. Und dann ändert sich sowas zumindest in der Realität, also wie man es dann verkauft und labelt, vielleicht nochmal anderes dahingestellt, aber in der Realität dauert es dann auch sehr lange, bis sich das wieder zurückverändert. Aber der Händler oder der Logistiker hat dann eigentlich an zwei Fronten zu kämpfen, ne? Wir haben vorhin gesagt, du musst agiler werden Richtung Kunde, aber im Sourcing musst du ja genauso an, sag ich mal, mehr Mühe reinstecken, um das stabil aufzustellen und resilient.
Ja, das ist sicher der neue Ansatz, sage ich mal. Also neu ist der gar nicht, aber der Druck kommt natürlich jetzt von allen Seiten, ne? Der kommt auf der Beschaffungsseite, der kommt auf der Vertriebsseite und der Distributionsseite und der kommt gleichzeitig eben auch in der Produktion in vielen Bereichen. Das heißt also, das ist tatsächlich ein bisschen neu. Sonst haben wir meistens eher einseitige Effekte gehabt. In den letzten Jahren hat sich vieles auf das Thema Beschaffungslogistik natürlich konzentriert, ja, weil da einfach die deutschen Unternehmen extrem stark abhängig waren und die Distributionsseite, auch der Export eigentlich verhältnismäßig wenig betroffen waren von diesen ganzen Diskussionen. Jetzt haben wir eine bisschen andere Situation, dass jetzt quasi von allen Seiten gerade der Druck kommt. Das ist sicherlich das Neue.
Okay, These 5. Packt es auch nochmal ganz gut. Erfolgreiche Wettbewerber zu ignorieren, ist dasselbe wie Kunden zu ignorieren. Kann man das so sagen? Wir haben immer mehr, also du hast vorhin schon Temu und Shein erwähnt. Es gibt protektionistische Reaktionen auf solche Handelsentwicklungen. Zu sagen, dann sanktioniert doch und lass die Temu-Lieferung hier nicht mehr rein. Was hältst du davon?
Ja, das wird sicherlich nicht funktionieren in einem freien Welthandel, muss man ja auch mal ehrlich sein. Ich meine, wir haben ja ohne Ende Handelszonen und auch Abkommen der Europäischen Union mit einzelnen Regionen und Ländern, in denen man vieles regeln kann. Das ist ja im Übrigen auch die Position der großen Handelsverbände, gerade des BGA, ne, der ja sagt, sinnvoll ist natürlich, Handelsabkommen mit einzelnen Ländern abzuschließen, indem man bestimmte Bedingungen, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit, auch individueller beschreiben kann und formulieren kann daneben auch für den gegenseitigen Handel. Das ist natürlich schwierig umzusetzen. Ich glaube, es würde schon mal sehr viel helfen, wenn wir in der Lage wären. Das ist ja auch das, was der HDE beispielsweise auch jetzt anklagt oder in Richtung der Politik eben jetzt ja auch formuliert hat, dass einfach die Exekutivbehörden überhaupt erstmal mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden, dass sie überhaupt in der Lage sind, die Gesetze überhaupt zu kontrollieren, ja, und nachzuverfolgen. Wenn man sich die Bilder anschaut, ich weiß nicht, ob ihr den ARD-Bericht gesehen habt, ich glaube plus minus war es, unter anderem über Temu und die Luftfrachtlieferung am Flughafen in Lüttich. Ja, da kommen am Tag geschätzt ungefähr 1 Million Pakete aus China an. Und dann sitzen da 3, 4 Leute, die händisch diese 1 Million Pakete da anschauen und gegebenenfalls mal kontrollieren und die Zollanmeldungen abgleichen mit den Daten auf dem Label der einzelnen Tüten und Verpackungen. Das ist halt wirklich steinzeitlich, ja, wenn man das jetzt mal so will. Und das, da können die Mitarbeiter nichts dafür, die machen da ihr Bestes. Aber die Rahmenbedingungen sind einfach derart schlecht, dass man das auch überhaupt gar nicht kontrollieren kann, ja. Also, wir kennen das, müssen wir ehrlicherweise sagen, in der Logistik aus ganz vielen anderen Bereichen, wo wir Regelungen haben. Aber wir haben am Ende einfach überhaupt gar nicht die Exekutive, die diese Regelungen überhaupt in irgendeiner Art und Weise im Straßengüterverkehr beispielsweise überhaupt kontrollieren kann, ja. Also, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Neues. Aber mit dem Spruch sozusagen der These, erfolgreiche Wettbewerber zu ignorieren, ist dasselbe wie Kunden zu ignorieren, meine ich natürlich auch das, was wir vorhin eigentlich im Prinzip schon gesagt haben. Ja, jetzt kann ich mich darüber beschweren, aber darauf zu warten, dass die Politik jetzt irgendwas unternimmt, um den Wettbewerber einzuschränken, ist nicht die richtige Option, sondern eher zu überlegen, wie gehe ich damit um als Unternehmen? Wie positioniere ich mich denn eigentlich im Wettbewerb um die Kunden und was kann ich möglicherweise eben auch von diesen Mitbewerbern eben auch lernen? Und bei der Positionierung halte ich eins für ganz wichtig. Ich glaube, den Wettbewerb mitgehen zu wollen in Bezug auf Dumpingpreise und Sonstiges, das wird nicht gelingen. Ne? Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Entscheidend ist, dass man sich dann als Händler auch, ja, ich würde es jetzt mal sagen, stärker werteorientiert versucht zu positionieren und das dann aber auch aktiv zu kommunizieren seinen Kunden gegenüber, ja, in einer, ich sag mal, angemessenen Art und Weise darauf nochmal deutlich hinzuweisen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man da als Händler letztendlich darauf reagieren kann, ne? In Preiswettbewerb mitzugehen, ja, es wird kaum einer in der Lage sein, weiß nicht, irgendein Elektroprodukt, ein Haushaltsprodukt, was hier im Handel 50 Euro kostet, plötzlich für 5 Euro anzubieten, wie es bei Temu der Fall ist. Ja. Das wird sich keiner erlauben können. Also musst du eine Strategie finden, wie du das viel aktiver nach außen hin kommunizierst und deinen Wertekanon viel stärker nach außen trägst. Das ist aber was wahrscheinlich kurzfristig trotzdem zu Kundenverlusten führt. Ne. Aber da muss man natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Wie im Übrigen, wenn ich das sagen darf, wie im Übrigen jetzt auch die Zahlen bei Otto im letzten Jahr eben auch zeigen, die haben sicherlich auch darunter gelitten, dass diese neuen Wettbewerber ihnen einiges an Umsatz weggenommen haben, sowohl im Bekleidungsbereich als auch im Deko-Bereich, im Haushaltsartikelbereich, so diese typischen Consumer Electronics, das sind so diese typischen Sortimentskategorien eben dieser Anbieter. Klar, und dann deinen Kunden zu sagen, das können wir aber aus unterschiedlichen Gründen nicht und wir sind die Guten und das sind die Bösen. Das ist eine Strategie, die dauert halt einfach über lange Zeit möglicherweise.
Ist ja letzten Endes auch eine Strategie, hat man ja vorhin dann schon mal gesagt, mit den Versandkosten frei, was lange dauert und sicherlich halt dann halt eben auch glaubhaft vertreten werden muss. Ne? Und wenn du dann wiederum mit dem Thema kommst, die Direktinvestitionen in China und dann unserem Außenhandelsverhältnis, dann wankt die These zumindest mal. Lassen wir mal so stehen.
Ja, also vielleicht nur ein Punkt, Tobi, ja, wenn ich das noch ergänzen darf. Also ich glaube, das sage ich auch immer wieder, vielleicht lebe ich da auch irgendwie im Land der Phantasten, aber ich glaube, ein Ansatzpunkt wäre natürlich schon, wenn wir zumindest für alle verkauften Artikel, die in Europa irgendwo von Endkunden erworben werden, dass wir da letztendlich zwingend zumindest mal einen CO2-Fußabdruck des Produktes, der irgendwo standardisiert, und wir haben ja eine Norm dafür auch, es gibt ja diese DIN ISO, ich glaube 1483, also tatsächlich einen Fußabdruck eines Artikels auch als kaufentscheidendes Kriterium mit angeben müssen. Das wäre tatsächlich mal ein erster Schritt, damit es dem Kunden einfach bewusster wird. Heute ist es dem Kunden doch überhaupt gar nicht bewusst. Und wenn ich eben bei Temu eine Ware bestelle und die wird nach Europa geliefert, dann muss es letztendlich sichergestellt sein, dass auch für so eine Ware der CO2-Fußabdruck angedruckt wird. Und ein Luftfrachttransport, ja, für ein 1-Kilo-Paket, das ist der Faktor mal 50 im Vergleich zur Seefracht. Ja, also so, und das muss einfach irgendwie deutlich werden. Das ist für mich eine Möglichkeit oder eine Chance, wie man so ein System ohne schwere Handelsbarrieren und Handelskonflikte herbeizuführen, zumindest ansatzweise lösen könnte.
Darauf aufbauend würde ich direkt die sechste These mit reinnehmen. Als Europäer denkende Unternehmen werden erfolgreicher sein. Was glaubst du dazu?
Das musst du jetzt nochmal ausführen, was du damit meinst als Europäer denkende Unternehmen.
Also wir sprechen ja, boah, wie soll man das sagen? Wir sind ja Unternehmen in Europa, die ein Stück weit vernetzt sind in der Welt, die Sourcen, ja globale Absatzmärkte haben. Und die Idee dahinter ist ja letzten Endes, ich mag da nicht zu viel reingehen mit der persönlichen Meinung, aber wir haben ja schon eine gewisse Überzeugung von uns. Und schauen halt eben dann darauf, dass wir unser System unter Umständen woanders hin skalieren und dann vermuten, dass es dort halt eben auch entsprechend erfolgreich ist. Wir arbeiten da gerne in Standards. Wir sind sehr, sehr kostenbewusst, wollen es aber halt eben dann auch in die Welt hinaustragen. Und da wäre einfach die Frage, ist die These aus deiner Sicht richtig? Oder gibt es vielleicht gerade mit der Diskussion, die wir gerade eben geführt haben, um andere große Player, gibt es dort unter Umständen ein wankendes Bild?
Also da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Man kann es natürlich unterschiedlich interpretieren. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich zweifelsohne so, dass wir in vielen Bereichen ausgereifte Unternehmen haben, auch in vielen Bereichen nach wie vor, trotz der ganzen Diskussionen, die wir im Moment in der Öffentlichkeit haben, auch extrem viel sehr gute marktführende Unternehmen in vielen Bereichen haben. In anderen Technologiebereichen haben wir sicherlich ein bisschen ich sag mal, so ein bisschen den Zug verpasst, ja. Also wenn ich an die Chip-Technologien denke, wenn ich an Batterietechnologien denke, beispielsweise, ne, da hängen wir sicherlich hinterher. Aber grundsätzlich jetzt zu sagen, dass unsere Geschäftsmodelle in Anführungszeichen die überlegenen sind, ne, da würde ich mich jetzt sehr schwer tun, weil, also jetzt komme ich wieder zu dem Beispiel der chinesischen Plattform zurück, und das ist nicht nur Temu, sondern auch andere. Wenn man mit Leuten spricht, die dort vor Ort waren, die mit den Leuten zu tun gehabt haben, dann sind die mega effizient. Ja, also und vor allen Dingen, das muss man einfach auch feststellen, da ist noch in vielen Teilen und auch in der Breite noch ein ganz anderer Einsatzwille dann häufig eben auch da, als wir das hier so wahrnehmen. Ne? Wir reden ja gerade aktuell sehr viel über 4-Tage-Woche und Homeoffice-Regelungen und eher tendenziell eher Arbeitszeitverkürzungen wieder. Und währenddessen auf der anderen Seite der Weltkugel eigentlich genau entgegenlaufende Entwicklungen gerade stattfinden. Ja, und ich sag mal, das ist vielleicht jetzt im Moment, wenn ich auf die Generationen zurückkomme, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, vielleicht so im Zeitgeist, aber deswegen muss es nicht unbedingt richtig sein. Ja, das muss man eben leider auch sagen. Und deswegen bin ich mir tatsächlich da nicht so sicher. Oder tendenziell würde ich sogar eher sagen, das glaube ich nicht, weil auf der anderen Seite unserer Weltkugel viele sehr bereitwillige und tatsächlich auch richtig gut organisierte und hocheffiziente Unternehmen, die auch nochmal einen anderen Innovationsgrad haben, unterwegs sind, der uns manchmal fehlt, ja. Also ich glaube eher, dass wir in vielen deutschen Unternehmen, und muss man leider ja auch über viele Bereiche des Handels sagen, wir jetzt nicht so eine ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur haben und, ich sag mal, einen wahnsinnig großen Innovationsgeist jetzt gezeigt haben in den letzten Jahren, und auch wenig Mut, auch einfach mal Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren und Dinge auszuprobieren. Das ist sicherlich nicht was uns jetzt so spezifisch auszeichnet. Und das ist wahrscheinlich etwas, was man in der jetzigen Zeit tun müsste, ne? Wenn man jetzt mal in die USA rüberschaut und sich anschaut, wie da die Digitalisierungsbudgets sind und auch der Mut ist, einfach mal Dinge auszuprobieren, auch in neue Geschäftsmodelle zu gehen. Das ist schon noch mal anders, als wir das jetzt hier, sag mal, im Festland Europa so feststellen müssen. Ich weiß jetzt nicht,
Also
ob ich deine Frage beantwortet habe, aber
du würdest eher appellieren, auch da den Kopf zu heben und mal zu gucken, was es sonst global noch an Entwicklungen gibt und davon
ganz
möglichst
klar.
schnell zu lernen und sich inspirieren zu lassen, statt zufrieden zu sein und zu sagen, ja, wir haben einen riesen Binnenmarkt in Europa, das passt schon, ja.
Ja, absolut, ganz klar. Ich bin jetzt auch weit davon entfernt. Das, glaube ich, kommt dann irgendwann so mit einer Berufs- und Lebenserfahrung dazu, dass ich also immer denke, jede neue Entwicklung ist sofort ein Game Changer. Ja? Das Wort ist ja schon fast ein Unwort geworden. Also man hat ja mehr Ruhe, weil man einfach sieht, wie viele Entwicklungen dann am Ende wirklich grundlegend waren und wirklich Dinge verändert haben. Vieles versandet dann irgendwann, also auch viele neue Technologien und leider auch viele Startups spielen dann nach relativ kurzer Zeit keine Rolle mehr. Die haben sich aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr durchgesetzt. Wenn man jetzt aus Sicht der Logistik das betrachtet, muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt so zwei, drei Dinge, die immer dazu beigetragen haben, dass sich etwas Neues wirklich am Ende durchgesetzt hat. Das war also nach meiner Einschätzung immer alles das, was einfach eine extrem hohe Robustheit hatte in allen logistischen Prozessen. Das hat immer gut funktioniert. Das Zweite, es muss irgendwie einfach sein, einfach nutzbar sein und einfach verfügbar sein. Und letztendlich so als dritten wesentlichen Baustein, ja, würde ich neben Robustheit und Einfachheit auch immer noch die Kosteneffizienz sehen. Also alles das, was diese drei Kriterien erfüllt hat, das hat sich dann am Ende wirklich auch an Technologien oder auch an Geschäftsmodellen irgendwie durchgesetzt. Viele andere sind dann relativ schnell wieder verschwunden. Deswegen ein bisschen Ruhe tut uns natürlich bei der Diskussion um diese ganzen Veränderungen auch immer ganz gut. Aber das darf eben auch nicht in so einer, wie soll man sagen, das darf nicht zu so einem apathischen Zustand führen, dass man dann plötzlich einfach gar nichts mehr macht und die Dinge einfach nur aussitzt. Das haben zu viele getan, die es jetzt nicht mehr gibt oder die es bald nicht mehr geben wird. Ne? Also deswegen der Blick nach außen über den Tellerrand, über den Ozean, der hilft immer.
Okay, dann kommen wir zur siebten, letzten These. Vertrieb und Marketing treiben die Umsätze, Logistik und SCM liefern den Gewinn.
Ja, das ist meine Lieblingsthese. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsthese, weil die natürlich, also das ist auch, damit starte ich meistens neue Vorlesungen zu Semesterbeginn, weil die natürlich nochmal irgendwo indirekt untermauert, welchen Stellenwert Logistiker in Unternehmen mittlerweile haben, beziehungsweise wenn noch nicht, dann haben sollten. Ja, damit verbunden kommt ja dann auch immer noch ein wichtiger Satz, den ich von meinem Podcast-Freund Knut Ahlicke eben auch ein Stück weit mit übernommen habe. Der hat in seinem wirklich schönen Buch From Source to Sold diesen Begriff Seat at the Table kreiert. Also die Logistiker brauchen einen Seat at the Table. Also wir müssen auf dem auf dem C-Level von Unternehmen irgendwo auch präsent sein. Und nur dann sind wir in der Lage, das, was da auch geschrieben ist, eben tatsächlich Gewinn zu liefern, eben auch umzusetzen. Damit meine ich, dass natürlich es wunderbar ist, wenn du Markt- und Umsatzzuwächse hast, die Vertriebs- und Marketing getrieben sind, wie jetzt bei Temu. Aber am Ende wird sich das Geschäftsmodell auch da nur rechnen, wenn du in der Lage bist, eine effiziente Prozess- und Auftragserfüllung sicherstellen zu können. Das wird am Ende entscheidend sein. Wenn du dann über die nächsten Jahre hin weiterhin alles per Luftfracht nach Europa schickst, dann wird dir das nicht gelingen, ja? Sondern du musst dann irgendwann effiziente Strukturen aufbauen, damit du auch mit jedem Auftrag, mit jeder Sendung am Ende wirklich auch Gewinn machst. Das heißt, da sind wir Logistiker in der Sichtweise nicht nur von Transport, Umschlag und Lagerhaltung, sondern als Prozessmanager, ja, in unserer Funktion als Prozessmanager in Unternehmen eben auch gefragt. Und ich glaube, da gibt es keine Disziplin, die das eigentlich so kann und umsetzen kann, wie das die Logistiker können mit ihrer Prozessbrille. Und deswegen bin ich von der These wirklich vollständig überzeugt.
Muss ich jetzt schneiden, aber ich glaube, wir haben sie alle durch und das, was du drunter hast, das lassen wir raus, ne, Andreas?
Ja, das, oder ich hätte jetzt hier noch einen Claim dazugepackt und nur noch mal eins betont. Christoph, du sprichst hier bei These 7 von Unternehmen und nicht von Händlern. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das betrifft jedes Geschäftsmodell, was physisch irgendwie Ware bewegt.
Klar.
Und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch deshalb noch mal wichtiger, weil nicht nur der Preis eine Rolle spielt, sondern ja auch der CO2-Fußabdruck in der Gesetzgebung, und das heißt, ein externer Faktor kommt da rein, ein externer Faktor kommt da rein, und der macht ja die Logistik nochmal wichtiger, weil sie da auch einen Haupthebel dran hat.
Ja, klar. Also wenn man sich, du sprichst die Gesetzgebung an, wenn man sich das anschaut, was jetzt alles so von der EU-Ebene dann eben auch jetzt runtergebrochen worden ist und zukünftig runtergebrochen wird. Wir haben ja, wie gesagt, nicht nur die europäische Lieferkettenrichtlinie, also die, wie heißt sie, CSDDD, sondern wir haben die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wir haben das Thema CBAM. Wir könnten die Liste vermutlich unendlich lange fortführen. Das sind am Ende alles Themen, die mit den physischen, vor allen Dingen mit den physischen Wertschöpfungsstufen zusammenhängen, die immer mehr in den Fokus geraten. Und damit sind wir gezwungen, nicht nur kosteneffizient zu arbeiten, sondern tatsächlich auch nachhaltigkeitsbezogen effizient zu arbeiten, ne? Weil wir das einfach ausweisen müssen und transparent sein müssen. Und ich sag mal, spätestens mit diesen Regeln muss Logistik und SCM einfach einen Platz am Tisch bekommen, weil ansonsten, da rede ich jetzt nicht nur von Handelsunternehmen, da vielleicht sogar noch umso mehr, sondern natürlich auch von Industrieunternehmen, die internationale Produktionsstandorte haben, die noch viel mehr international diversifizierte Lieferanten haben. Also insofern glaube ich, das sind alles Steilvorlagen eigentlich für unsere Disziplin und werden die Bedeutung von Logistik und SCM insgesamt in den nächsten Jahren meines Erachtens nochmal erheblich steigen lassen.
Das ist doch mal ein gelungenes Schlusswort für einen Logistiker.
Das war schon fast das Amen, ne?
Ne? Genau. Ja. Jetzt kriegst du noch die weiße Kutte um und dann ist gut. Nee, perfekt. Vielen lieben Dank. Fand ich eine sehr erfrischende, eine sehr spannende Folge, einfach mal eine These in den Raum zu stellen, so ein bisschen drüber zu diskutieren. Das tust du ja auch in anderen Podcasts bei Felgen, Dreher und Friends. Wer dich da hören möchte, verpacken wir euch mal unten in die Shownotes rein. Da geht's dann etwas sachlicher zur Geschichte zu, beziehungsweise etwas breiter. Jetzt haben wir 7 Thesen in einer Folge gemacht. Ihr beschäftigt euch dann eher mit einem großen Thema und sprecht darüber insofern. Ja, cool, dass du mal wieder da warst. Vielen lieben Dank und für deine Zeit und hoffentlich hören wir dich dann zum dritten Buch, zum Release der dritten Ausgabe vielmehr des Buches. Dann kannst du ein bisschen darüber diskutieren, was sich in der Handels- und Distributionslogistik getan hat. Das ist ja auch nicht gerade wenig, was sich dort tut.
Es ist unglaublich. Also vielleicht kann ich noch 2, 3 Worte dazu sagen.
Aber natürlich.
Euch habe ich es ja schon mal gesagt. Ich bin ja da manchmal auch noch so, ich bin so halb digital unterwegs. Und zwischen der letzten Auflage 2021 und dem Start dieser Auflage habe ich eine Liste geführt an neuen Themen. Und die war dann jetzt am Ende 2700 Zeilen lang, also mit Beispielen, Themen, neuen Gesetzen und sonstigen. Interessant zu sehen ist, wenn man so mit dem weiten Blick auf diese Liste schaut, dass wir thematisch extreme Wellenbewegungen haben, was ich ja immer schon vermutet habe, aber was sich tatsächlich auch in der Nachrichtenlage so gezeigt hat. Es war tatsächlich so, 2022 war das Jahr der ökologischen Nachhaltigkeit. Es gab eine Vielzahl von Meldungen und Themen zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. 2023 war ganz sicher das Thema der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das war so ziemlich jede zweite Meldung hatte irgendwie mit KI zu tun. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was 2024 so auszeichnet. Es deutet sich ein Revival vom Thema Resilienz an, was im Übrigen 2021 so das Top-Thema gewesen ist, in meiner Wahrnehmung. Also wir haben im Moment so thematische Wellenbewegungen, die wir immer wieder beackern und bearbeiten müssen. Das ist für mich eigentlich so aus der weiten Perspektive das besonders Spannende daran.
Also es sind die Trippschen Wellen, passend zu den Kontra-DF-Wellen. Die
ja, so weit würde ich nicht gehen.
Die Historiker werden dir danken für deine Mühen, die du auf dich nimmst, um alle Entwicklungen nachzuvollziehen.
Schauen wir mal, was am Ende bleibt.
Sehr gut. Dann vielen lieben Dank, dass du da warst, mit uns diskutiert hast und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns wiederhören. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Macht's gut.